Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
Der VfL Bochum holt Punkte im Jahr 2025 direkt mal, also vermutlich vor Gericht auch nur, wenn die 3 Punkte gegen Union Berlin Bestand haben vor dem Gericht. Sportlich läuft es nicht so gut. Das erste Spiel im neuen Jahr gegen den FSV Mainz ist verloren gegangen und mit einem 2:0 ist der VfL Bochum noch ganz gut bedient gewesen. Hilft nichts, Mund abwischen, es ist englische Woche und St. Pauli ist zu Gast an der Castropa am Mittwoch. Über all das wollen wir heute reden bei Inside VfL.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Hallo zusammen. Ja, der VfL Bochum verliert sein erstes Spiel im neuen Jahr gegen Mainz in Mainz. Darüber wollen wir reden mit Ralf Ritter von der WAZ Bochum.
Hallo Annalena, schön, dass du wieder gesund bist. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich.
Sehr schön. Und Günther Pohl von Radio Bochum.
Frohes neues Jahr noch.
Auch von mir, ich bin ja auch das erste Mal in diesem Jahr wieder dabei. Mein Name ist Annalena Fethke von Radio Bochum. Und wir haben zwar Günther jetzt live hier, wir hören aber nochmal rein, wie Vergangenheits-Günther das live mitbekommen hat, das Spiel, wie er kommentiert hat für Radio Bochum live.
Natürlich wehrt sich der VfL, die hauen ja alles rein, aber das ist manchmal auch zu wenig. Und über die Qualität von Mainz haben wir vor dem Spiel gewusst, sie haben das bestätigt, auch wenn der VfL ihnen lange das Leben hat schwer gemacht.
Ja, sie hauen alles rein, darüber wollen wir gleich mal sprechen. Ich möchte einmal aber ganz vorne anfangen beim Spiel. Und über die ersten paar Minuten reden, die waren ja ein bisschen kurios. Sehr viele Verletzungen, sehr viele Kopfverletzungen vor allem, viele Spielunterbrechungen, weil einfach Mainzer und Bochumer fast gleichermaßen ja am Boden gelegen haben, abwechselnd. Deswegen ja auch 8 Minuten Nachspielzeit in der ersten Halbzeit. Erst einmal vielleicht ein Update von euch. Wie geht's denn den Verletzten? Ivan Ordetz hatte einen Kopftreffer, hatte auch eine Platzwunde, hat viel geblutet. Und Tim Oermann wurde auch recht früh ausgewechselt.
Ja genau, Ivan Ordetz wurde ja zunächst getackert, hat dann weitergespielt, hat das meines Erachtens auch gut gemacht mit Verband, sich da weiter reingehauen. Aber
auch weiterhin Kopfaktion, ja, noch und nöcher, ne? Wahnsinn.
Genau, im Verlauf der zweiten Halbzeit hat er dann nochmal einen Treffer abgekriegt auf die Wunde an der Augenbraue, konnte dann nicht weiterspielen. Da war der VfL übrigens in Unterzahl, als das 0:2 fiel. Aber Ivan Ordetz wurde dann genäht. Und soweit ich weiß, könnte er am Mittwoch aber gegen St. Pauli wieder spielen. Tim Oermann hat unglücklicherweise, das passte irgendwie zu dem Spiel, einen Schlag abgekommen am Kopf von Ordetz im Zweikampfgetünnel. Hat sich da eine Kopfverletzung zugezogen. Wie schwer die ist, war noch unklar. Aber auf jeden Fall hatte er auch so Schwindelgefühle und bestand auch der Verdacht auf eine leichte Gehirnerschütterung. Und da kann es sein, denn nach Kopfverletzungen gibt es klare Regeln, wie ein Spieler geschützt werden muss. Da kann es sein, dass er dann am Mittwoch noch ausfällt, damit da nichts schief geht.
Das hat ja auch alles seine Gründe. Mit Kopfverletzung ist ja auch nun mal nicht zu spaßen. Wo du St. Pauli den Mittwoch erwähnst, möchte ich euch, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauerinnen, Zuschauer, einmal informieren darüber, dass wir am Donnerstag da sind. Nicht so wie sonst gewohnt am Montag. Am Donnerstag machen wir auch eine Folge für euch und besprechen entsprechend das Pauli-Spiel und die ganze Hinrunde. Und dann gibt es ja auch ein Trikot für jemanden von euch aus der Tipprunde. So, das nur am Rande. Günther, wie hast du die ersten Minuten erlebt?
Ja, also für mich gibt es 2 Punkte, die ich ansprechen möchte. Einmal der Punkt, was er gerade gesagt hat, in der 7. Minute die Verletzung von Ordetz und von Oermann, die zusammenstoßen. Die Folge, Oermann wird ausgewechselt, ist bei dem ersten Gegentor nicht mehr auf dem Platz und Ordetz, der offensichtlich ja nun auch gehandicapt war durch diese Verletzung, patzt beim ersten Tor. Ja? Also hatte diese Verletzung gravierenden Einfluss auf das Spielgeschehen, nämlich dadurch, dass der eine der beiden Top-Innenverteidiger von den dreien, die ja dafür Garant waren, dass der VfL zuletzt in der Abwehr so stabil war, Oermann war nicht mehr auf dem Platz, Ordetz war angeschlagen. Die Folge, Ordetz pennt beim ersten Tor und das Tor fällt. Beim zweiten Tor, ich habe es auch auf der Pressekonferenz angesprochen, wird, weil die Wunde nicht mehr zu stillen war, also das Geblutete, es war auch mit Tackern nichts mehr zu machen, hat der VfL Bochum wechseln wollen. Und Der Trainer hat kritisiert, dass man nicht ein taktisches Foul gemacht hat. Und so war der VfL bei diesem 2:0, was letztlich die Entscheidung brachte, in Unterzahl. Dass der VfL keine Qualität hat, um einen in Form befindenden Ordetz und Oermann zu ersetzen, ist das eine. Das hatte für mich gravierenden Einfluss auf das Spiel des VfL. Und die zweite Sache, und da sollten wir jetzt mal wieder ganz demütig sein, ist die Qualität von Mainz 05. Die haben die zweitbeste Abwehr der Bundesliga nach Bayern München, die wenigsten Gegentore nach Bayern München, und die haben zu Hause auch Bayern und Dortmund geschlagen. Und da sollte man nicht, wenn man sagt, kaum Gegenwehr, der VfL hat alles gekämpft, sogar bis das Blut im Gesicht lief. Ich übertreibe jetzt mal bewusst bei Ordetz. Ja, es reicht dann eben nicht die Qualität, und Mainz ist eine Mannschaft, die stehen auf dem vierten Tabellenplatz, und deshalb sollte man Abstriche machen. Und wenn man heute laut Statistik klare Torchancen, 6:2. Das heißt also, mit zwei verletzten Innenverteidigern hat der VfL Bochum bei Mainz 05, einer Spitzenmannschaft, nur 6 Torchancen zugelassen. Und das sollte dann die Sache doch ein bisschen relativieren. Also für mich Mainz 05 klar die bessere Mannschaft, Fußball. Und dann kommt noch dazu, die haben das, was der VfL nicht hat, nämlich einen Torjäger, der ist hinter Harry Kane und Marmoush der drittbeste Torschützenkönig der Liga mit Burkhardt. Die Qualität hat der VfL nicht, und deshalb gewinnt dann am Ende Mainz. Ja? Also, dass der VfL nicht gewollt hat und keine Gegenwehr, halte ich für sehr, sehr vage. Es reicht dann einfach nicht. Da muss man so ehrlich sein.
Also Günther sagt, alles reingeworfen. Wie siehst du das, Ralf?
Ja, ich habe in den ersten 20, 25 Minuten im Prinzip bis zum 0-1 eigentlich auch einen intensiv kämpfenden VfL Bochum gesehen. Danach fehlte mir allerdings schon die Präsenz, die Wachheit auch in den Zweikämpfen. Bochum hat sich viele Fehlpässe erlaubt.
Es kam kaum was an.
Also unfassbar viele Fehler bei dem Versuch, spielerisch die Sache zu lösen von hinten heraus. Dann haben sie mehr und mehr umgestellt auf lange Bälle, haben aber die zweiten Bälle fast nie gewonnen, waren da einfach nicht präsent, nicht griffig genug. Da war Mainz besser. Und natürlich, Günther hat völlig recht, hat Mainz die höhere individuelle Qualität. Umso mehr kommt es dann darauf an, diese Bälle auch zu holen und zu gewinnen, um eine Chance zu haben. Also es fehlte letztlich schon an sehr vielem in Mainz. Es lag nicht nur an der Stärke des Gegners, der auch nicht seinen allerbesten Tag hatte. Mhm. Allerdings sehr formstark ist, da brauchen wir nicht drüber reden.
Ja, und trotzdem absolut. Hat es für mich ganz klare Auswirkungen, wenn von der Abwehr jetzt endlich fest ist, die Stabilität wegbricht. Denn Ordetz hat danach ja auch nicht. Der war 3 oder 4 Mal an der Linie und wurde behandelt. Sowas trägt ja nicht zur Stabilität der Mannschaft dabei. Und dann zitiere ich Dieter Hecking, hat Mainz das auch in der Gegenwehr, also gegen den Ball, brutal stark und gut gemacht. Auch das ist eine Qualität genau des Gegners. Und dann sieht ein VfL Bochum, der ja nun ein Abstiegskandidat ist, der VfL ist Tabellenletzter, der sieht dann auch schlecht aus. Ja, aber es ist nicht eine Sache gewesen des fehlenden Willens, sondern es ist dann in dem Spiel auch eine Sache gewesen der fehlenden Qualität. Und wenn man dann überhastet Fehlpässe spielt, dann ist das Qualität. Dann ist das nicht Willen und Gegenwehr, sondern das ist einfach dann zu wenig.
Ja, jetzt ist ja eine ledierte Abwehr von, wie du sagst, oder wie es ja nun mal war, einfach auch sehr früher Spielzeit an. Das eine, das andere war so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, die wollten den Ball irgendwann auch ins Tor tragen. Also aus der Kurve kam auch oft einfach mal dieses berühmte Schieß. Schieß einfach mal. Also das hat mir so ein bisschen gefehlt.
Ja, ich finde, sie kamen meistens gar nicht in die Situation, dass sie überhaupt aufs Tor hätten schießen können. In der ersten Halbzeit vielleicht einmal, wo Felix Passlack da die falsche Entscheidung trifft, statt selber zu schießen, nochmal ablegt, Schuss wurde geblockt, 2, 3 Schüsse wurden geblockt, aber letztlich hatte der VfL Bochum ja erst in der 70. Minute nach dem 0:2 schon seinen ersten Torschuss von Marouane Boadu.
Genau, der wurde dann eingewechselt und es war gefühlt der erste Torschuss im Ganzen.
Also im Prinzip hat es Mainz wirklich mit einer sehr guten Arbeit gegen den Ball, die ich aber dann auch gerade von einem Abstiegskandidaten vom Schlusslicht der Bundesliga erwarte, mit seiner Intensität gegen den Ball Bochum da auch den Schneid abgekauft.
Mhm. In der zweiten Halbzeit kam dann auch noch Danny de Witt zum Beispiel rein. Ich fand wieder nicht gewirkt, oder?
Nein, praktisch unsichtbar.
Ja.
Wobei in diesem Spiel insgesamt ja halt.
Ist vielleicht auch kein Spiel gewesen, um zu glänzen, ne?
War dann natürlich auch schwierig für Danny de Wit, aber er war wieder überhaupt kein Faktor. Aber Moritz Buschinski, Philipp Hofmann waren in diesem Spiel auch kein Faktor.
Ja, und dann sag mir mal, wer in diesem Spiel denn ein Faktor war, außer vielleicht Patrick Drewes.
Ja, ich hab's ja gesagt, ja, es fehlte insgesamt.
De Wit da rauszupicken, finde ich völlig daneben, weil in der Mannschaft hat gar nichts funktioniert, das ist deine Worte. Da war Wille, aber kein Können und keine Kraft da. Kraft, ja natürlich, Kraft war falsches Wort. Der Wille war da, aber keine spielerischen Möglichkeiten da, eine Fehlpassrolle, und da hat De Wit dann auch nichts gemacht, weil da passierte eben nichts, ja. Das war dann, am Ende war man dann froh, dass man nicht noch mehr gekriegt hat, und das ist eine Qualitätsfrage, ja. Und die hat der VfL. Ich sage, wir kommen zu Boadu, ja. Diese Chance, das ist der Unterschied. Boadu muss den machen. Der Burkhardt macht den. Der hat 3 Chancen, macht 2 Tore daraus. Und das ist dann auch der Unterschied. Denn wenn Boadu mal so einen macht, dann kann das Spiel nochmal einen ganz anderen Verlauf bekommen. Aber das ist die Qualität. Und damit müssen wir leben. Und ich glaube nicht, dass der VfL jetzt in der Winterpause, die ja jetzt vorbei ist, oder in der Transferfenster, einen Stürmer findet, der die reinmacht. Weil den suchen ja alle.
Also Johnny Burkhardt werden sie nicht verpflichten.
Ja, nee. Der bleibt ja, erstmal noch die Saison in Mainz.
Wo ist das, der gesagt hat, er bleibt noch bis zum Sommer. Aber dann länger Frankfurt hat er auch nicht gesagt.
Ja.
Da können wir, glaube ich, ganz gut eine Kategorie anschließen.
Fanfrage der Woche.
André Czerwinski schreibt uns eine relativ lange Mail. Er sagt auch, fand ich auch schön, er ist seit 30 Jahren VfL-Fan. Und möchte auch gar nicht so genau drauf eingehen, wie wenig diese Begegnung zu einem erbaulichen Samstag beitragen. Das fand ich einfach eine sehr schöne Formulierung. Hier aber seine Frage. Nehmen die Medienvertreter, also wir jetzt, den teilweise deutlich vernehmbaren Shitstorm in Social Media gegen den VfL-Sturm als ebenso deplatziert, wie ich war. Dass das Problem in einem strukturierten Offensivansatz wie in etwa Mainz verfolgte liegt, ist seiner Ansicht nach offenkundig. Es fehlen spielgestaltende Elemente, einen in meinen Augen gut veranlagten Stürmer wie Philipp Hofmann, der in den vergangenen 2 Spielzeiten entscheidend zum Klassenerhalt beigetragen hat. Zu verurteilen finde ich schlicht falsch und unverschämt, angesichts der Tatsache, dass etwa kaum Flanken in den Strafraum geschlagen werden und er sich doch sehr beachtlich als quasi hängende Spitze abmüht.
Ja, wir haben gerade gesagt, Shitstorm-Thema, ich bin grundsätzlich gegen jeden Shitstorm.
Ja,
so nicht erstmal. Nur Philipp Hofmann bekommt viel ab, sondern auch Moritz Buschinski zum Beispiel, Daniel Witt war angesprochen. Da gibt's ja einige, die da im Fokus stehen, immer wieder. Philipp Hofmann, wir haben es oft gesagt, und Moritz Buschinski hauen sich wirklich rein im Training, das beobachten wir auch im Spiel. Aber da sind wir tatsächlich dann bei der Qualitätsfrage. Sie haben nicht die Qualität eines Johnny Burkhardt zum Beispiel. Und Philipp Hofmann hat es schwer. Kritik an ihm ist berechtigt, die darf man äußern, ist doch ganz klar.
Gehört auch dazu,
denn
wenn man in der Öffentlichkeit steht.
Gehört dazu,
so ein bisschen,
da kann er auch
klar.
Gut mit umgehen. Mhm. Es darf halt nicht unter der Gürtellinie sein oder beleidigend oder ich sag jetzt Fake News, dass ihm unterstellt wird, er wird sich nicht richtig reinhängen oder so. Das ist nicht der Fall. Nur er hat seine gute Form, die er mal hatte beim VfL Bochum, in dieser Saison auch noch nicht gefunden. Und ja, insgesamt darauf spielt der Leser ja auch, der User, Zuhörer, Entschuldigung, ja auch ab. Muss der VfL Bochum tatsächlich ein Mittel finden, sich nach vorne besser zu bewegen, besser ins letzte Drittel zu kommen, dass Hofmann da auch im Strafraum mehr angespielt wird, sich auch mehr in der Box aufhalten muss. Das ist ein Gesamtproblem, sicherlich. Da fehlt auch ein Gestalter im Zentrum, der wird gesucht, ob er gefunden wird, steht in den Sternen, ist nicht einfach, habe ich letzte Woche schon gesagt, diesen Spieler zu finden und dann auch bezahlen zu können. Aber das würde natürlich helfen, dem VfL und speziell auch Philipp Hofmann.
Ja.
Ja, ich sehe es völlig ähnlich. Der VfL muss mit den Spielern leben, die unter Vertrag stehen. Die Qualität ist dann eben nicht ausreichend. Sicherlich auch, was mich zum Beispiel überrascht hat, bei diesem Testspiel gegen die Holländer. da flogen plötzlich die Flanken von links und rechts in den Strafraum. Nur das Handicap war, Hofmann war im ersten Spiel im Spiel und hat im zweiten gar nicht gespielt. Und deshalb, der hätte sich im Schlaraffenland
so
gefühlt.
Machen,
der
hätte
sich im Schlaraffenland gefühlt, aber er war in dem Spiel dann nicht mehr da. Und das hat mich ein bisschen irritiert. Aber ansonsten, wir haben die Qualitäten und dass Bolschinski, der ja auch sehr kritisiert wird, ja so ein Schlechter gar nicht sein kann, wenn denn zum Beispiel ein Verein, über den wir ja gleich noch reden werden, Union Berlin, mal kurz am letzten Tag mal eben 4 Millionen auf den Tisch legen will. Also man sollte doch mit seiner Bewertung des einzelnen Spielers vorsichtig sein, denn das funktioniert dann meistens, wenn die Mannschaft funktioniert und die funktioniert in Sachen Kreativität eben nur ganz, ganz selten.
Mhm. Was ist jetzt natürlich Glaskugel, Kuckerei, aber was glaubt ihr passiert noch in diesem Wintertransferfenster?
Ja, der VfL Bochum ist dran. Ja, er hat leider schon viele Absagen kassiert von Spielern, die dann eben nicht
von
zum
Burkhard.
VfL, von Burkhardt unter anderem, Scherz, um es klarzustellen, die dann eben nicht zum VfL Bochum kommen wollen aus verschiedenen Gründen, ne? Sei es, weil sie nicht zum letzten wechseln wollen. Natürlich spielt Geld eine große Rolle. Das Anforderungsprofil ist hochgehängt, muss eine Soforthilfe sein. Er muss eben besser sein als Boadu, Hofmann, Bruschinski, De Witt, Daschner.
Ralf, wer hat denn da abgesagt?
Da gibt's nicht viele, ne? Ja, ich kann jetzt nur Kandidaten nennen, die auf der Liste standen, die nicht gekommen sind.
Ja,
ne? Zum Beispiel Florian Neuhaus wäre einer gewesen, aber da hat Dieter Hecking ja zum Beispiel gesagt, ist absolut unrealistisch. Laszlo Benes stand auf der Liste, dann gab's ein Trainerwechsel bei Union Berlin von Bo Svensson zu Steffen Baumgart, zu dem der Scharmützel jetzt mit Union Berlin, da gibt es auch keine Chance mehr. Insofern, ja, wird schwierig.
Ja. Günther, ja. Was passiert noch?
Ja, es gibt zwei ganz heiße Kandidaten, ja, ein Mittelstürmer und die Finanzierung ist wohl auch klar.
Ja, aber wer denn?
Ja, das werden wir dann sehen. Das werden wir dann
sehen. Das willst
du
nicht sagen, kannst du
nein,
nicht
aber
sagen.
Die Zustimmung vom Verein und vom Spieler gibt es eben noch nicht. Und deshalb, und Hacking hat ja auch in der Pressekonferenz ganz klar gesagt, man muss ja auch mit diesem Wort Verstärkung in der Winterpause oder in der Transferperiode, ist ja gar keine Pause mehr, sehr vorsichtig sein. Denn Spieler, die funktionieren, die finanzierbar sind, die zum VfL wollen, die sind ja vielleicht an einer Hand abzählbar. Und man muss auch wissen, Spieler, die abgegeben werden, die sind meistens bei dem Verein, der sie abgibt, überflüssig. Ja? Und bevor man jetzt einen holt, nur um den Leuten, den Forderungen gerecht zu werden, der dann nicht passt, dann machst du vielleicht innerhalb, im innerbetrieblichen Klima der Mannschaft mehr kaputt, als wenn du es jetzt mit der Mannschaft durchziehst. Also das ist eine ganz schwierige Situation. Ne? Und wenn dann jetzt, sagen wir mal, es würde jetzt einer kommen, der einen Namen hat, dann wissen die Jungs um den herum auch, dass der dann auch gut oder vielleicht am besten bezahlt wird. Ja. Und dann sagen, ja, dann soll der, mach mal. Ne? Mach mal. Und also ich habe bei Wintertransfer immer Schwierigkeiten. Und vor allen Dingen, wir lesen ja immer, wir in den Medien neigen ja dazu, es sind immer alles Verstärkungen. Ob es dann wirklich Verstärkungen sind, stellt sich dann ja im Laufe der Saison heraus. Ne? Oh, St. Pauli hat sich jetzt verstärkt und Kiel hat sich jetzt verstärkt. Warten Sie doch
zeigen.
Mal ab. Ja, ja. Genau. Ein bisschen Sachlichkeit, weil das im Fußball schon emotional und da kommen wir gleich zu, wenn wir beim Union-Präsidenten landen.
Aber das ist ja auch der Punkt, das hatte ich ja auch im Kommentar geschrieben.
Geht der Sache gut, ja.
Bei watz.de, also es darf, ich habe es tituliert mit Panikgolfe, darf es nicht geben. Das geht in die Richtung, was Günther gesagt hat.
Ja.
Ne, also jetzt nicht nur einen holen, um einen zu holen. Das macht keinen Sinn, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass ein neuer Spieler hilft, muss halt sehr, sehr hoch sein. Und ja.
Okay. So, haben wir das. Dann, wir haben schon jetzt den Namen Union Berlin schon so oft genannt. Lass uns doch mal reingehen. Donnerstag, vergangene Woche, gab es den Gerichtstermin vor dem DFB-Sportgericht in Frankfurt. Patrick Drewes war als Opfer der Feuerzeugwurf-Attacke, um es zu überspitzen, war vor Ort, war dementsprechend beim Training nicht dabei. Dieter Hecking und Felix Passlack wurden zugeschaltet. Felix Passlack deshalb, weil er der
Dieter erste... Dieter Hecking nicht mehr, da nicht? Sah das Gericht keine Notwendigkeit mehr.
Felix Passlack deshalb, weil er ja der Erste war, der Drewes ja verarztet hat mit Worten erstmal. Nach dem Feuerzeugwurf. So, das DFB-Gericht sagt, 3 Punkte für VfL Bochum. Als Strafe quasi wird das Spiel für den VfL gewertet. Union Berlin will aber dagegen vorgehen. So, soweit erstmal der Stand der Dinge, werdet ihr mitbekommen haben. Was hat das denn für Erfolgschancen jetzt, das Berlin?
Das ist wie vor dem ersten Urteil aus meiner Sicht erstmal völlig offen. Union Berlin nutzt sein Recht, in Berufung zu gehen. Argumentiert vor allem damit, dass das Spiel zu Ende gebracht wurde mit diesem Nicht-Angriffspakt, dass der Schiedsrichter eben nicht abgebrochen hat. Das Gericht wiederum hat gesagt, es war ein Quasi-Abbruch aufgrund dieses Nicht-Angriffspakts. Und das Gericht war klar der Auffassung und folgte da der Argumentation des VfL Bochum, dass das Spiel hätte abgebrochen werden müssen. Mhm. Ja. Und ich schätze, im Februar wird dann das Bundesgericht entscheiden und das ist völlig offen, wie die dann das sehen.
Okay, Günther, was denkst du? Bleiben die 3 Punkte oder?
Ich sehe das ein bisschen anders. Das wird auch bei der zweiten Instanz, weil es gibt keine neuen Argumente, ja? Es wird keine Sachlage mehr geben, es gibt keine neuen Zeugen, es wird wahrscheinlich auch gar keinen Prozess mehr mit Zeugen geben. Das Urteil wird bestätigt. Außerdem wird sich der DFB genau anhören, was da aus Berlin gekommen ist. Und das wird sicherlich nicht zum Vorteil von Union Berlin sein. Zu dem Verhalten kommen wir gleich. Und deshalb glaube ich, dass das Urteil bestehen bleibt. Und dann gibt es ja noch den Gang zum Europäischen Sportgerichtshof.
Nein, den gibt es nicht. Den gibt es nicht. Also zum KAS ist nicht vorgesehen. Letzte Instanz wäre das ständige Schiedsgericht der DFL, das ja, aber, könnte noch angerufen
also,
werden.
Ilja Kenzig hat auch spekuliert, dass es auch noch bis zur letzten Instanz auch da noch hinging. Ist ja auch egal, ist juristisches Schlamützel. Also ich glaube, dass das Urteil bestätigt wird, weil es gar keinen anderen Grund mehr gibt. Und ich schau mal zurück, wenn ich jetzt mal so sehe, wie sich solche Sachen gestalten. Der VfL-Rückblick spielt gegen Gladbach. Der Linienrichter wird von einem Bierbecher am Kopf getroffen. Geht kurz zu Boden, wie Patrick Drewes, steht auf, macht den Daumen nach oben, signalisiert dem Schiedsrichter, er kann weiterspielen. Es gibt ja auch noch einen 4. Unparteiischen, der zur Not bei Verletzungen ja auch einspringt. Und der Schiedsrichter bricht das Spiel ab. Der VfL Bochum entschuldigt sich, macht gar nichts, akzeptiert sofort das Urteil. Das Spiel wird 2-0 für Mönchengladbach gewertet. Obwohl noch gut 30, 35 Minuten, in denen alles passieren kann, zu spielen sind. Keine Aufregung im Medienwald, alles akzeptiert, keine, ist ja ein Vorteil, man greift ja in das Spielgeschehen ein. Das könnte ja möglicherweise für Gladbach einen positiven Ausgang und dann, wenn es für Gladbach einen positiven Ausgang hat, hat es ja in der Regel auch für einen negativen Ausgang. Da ist alles normal und glatt gelaufen. Jetzt passiert das. Ein riesiger Aufschrei, Ungerechtigkeit, jetzt mischen sich Kiel und St. Pauli ein. Ich verstehe den Unterschied nicht. Dass ich es nicht gut finde, dass man Punkte am grünen Tisch vergibt, weil das ja immer zu Lasten eines anderen geht, finde ich nachvollziehbar.
Ja, der Kernunterschied, wenn ich da eben reingrätschen darf, waren 2 Dinge. Erstens war ein Schiedsrichterassistent betroffen. Und jetzt noch,
keine Rolle spielen.
Jetzt noch wichtiger für den Fall, die Partie war damals abgebrochen worden. Und hier wurde sie halt von Schiedsrichter...
Sie hätte auch abgebrochen werden müssen. Es ist
genau das ist ja der Bestandteil des Verfahrens. Ja, hätte sie abgebrochen werden müssen, ja oder nein? Das DFB-Sportgericht hat klar gesagt, ja, die Partie hätte abgebrochen werden müssen. Union Berlin ist anderer Meinung. Der Schiedsrichter vor Ort war anderer Meinung, hat allerdings dann auch in Kauf genommen, zum Beispiel, darauf hat der VfL Bochum auch sehr gut hingewiesen vor Gericht, dass die Nachspielzeit nicht komplett runterzuspielen, sondern hat dann schon nach 2 Minuten die Partie beendet. Offenbar, kann man jetzt so spekulieren, war ihm also auch nicht so ganz wohl bei der Sache, dass es so weitergeht. Und insofern ist das Gericht halt zu dem klaren Urteil gekommen, das Spiel hätte abgebrochen werden müssen, weil eben auch, das noch davor, Patrick Drewes war verletzt. Er hat ausgesagt, es ist unsäglich, dass ihm immer noch Schauspielerei vorgeworfen wird. Er war am Kopf verletzt. Der zuständige Mannschaftsarzt an diesem Tag, Marc Sandfort, hat sich richtig verhalten nach den Richtlinien der DFL bei Kopfverletzungen. Er war nicht mehr spielfähig. Das Gericht ist dem komplett gefolgt. Also dieses Thema müsste eigentlich komplett vom Tisch sein. Das ist unsäglich, ja, dass Patrick Drewes immer noch Dresche kriegt in sozialen Medien, auch von sogenannter Fußballprominenz in Talkshows. Er hätte geschauspielert. Der Mann wurde gar nicht gefragt. Dieter Hecking hat es direkt nach dem Spiel eigentlich komplett gut zusammengefasst. Er war benommen. Er war nicht weiter spielfähig.
Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben als Stichwort öffentliche Wahrnehmung VfL, weil egal, ob du in überregionale Posts von überregionalen Medien halt guckst, und da sind ja dann jegliche Form von Fußballfans oder auch einfach nur Interessierte. Ich habe das Gefühl, das hält sich komplett die Waage. 50-50, Leute, die sagen, ja, muss bestraft werden, knallhart. Oder der VfL ist kacke jetzt.
Also, ja, irgendwie. Also dass es bestraft werden muss, und zwar schleunigst, und das vermisse ich. Beim VfL Bochum waren es damals nach 2 Wochen, war schon die Geldstrafe fest, die Androhung der Platzsperre, das alles habe ich überhaupt noch nicht gehört.
Bis Geldstrafe jetzt kommt noch in einem anderen Verfahren vor dem DFB-Kontrollausschuss.
Muss ja noch kommen, aber auch, ja, müsste auch zügig kommen, denn man will ja auch ein Zeichen setzen. Und nochmal zu der Geschichte. Das Spiel muss abgebrochen werden, weil es ist ja ein Unding, der VfL hätte mit Hofmann im Tor weiterspielen müssen, ja, und ich als, genau, Hofmann stelle mich nicht vor die Kurve, und da kommt der zweite Sicherheitsaspekt. Es wurde ja immer wieder darauf hingewiesen, auch von Knut Kircher jetzt im Doppelpass, die Verantwortlichen von Union Berlin, Polizei und Ordnungsdienst hätten garantiert, dass das Spiel ordnungsgemäß zu Ende geht. Was für ein Blödsinn.
Konnten
das Spiel über 90
nicht, ne?
Minuten ist ja nicht mal ordnungsgemäß über die Bühne gegangen. Und nach dem Vorfall, wenn sich Hofmann da ins Tor gespielt hätte, was hätte denn da noch passieren müssen? Also das ist schon eine sehr gewagte und eine sehr steile These, dass gesagt wird, die Sicherheit wäre gewährleistet worden, wenn Hofmann da ins Tor gewesen wäre und das Spiel wäre weitergelaufen. Also kann ich mir nicht vorstellen. Und weil du ja gesagt hast, sogenannte Experten, möchte ich auch noch mal sagen, seit am Sonntag weiß ich jetzt auch, dass Mario Basler ein abgeschlossenes Medizinstudium hat. Das war mir völlig unbekannt.
Gut.
Weil,
über Mario Basler jetzt reden, finde ich auch müßig. Weil,
ja, nee, weil er Schauspielerei vorgeworfen, ja, hat. Und das Schöne war, es wurde vorher.
Aber es ist ja nicht nur Basler, ne? Es sind immer noch, ja, Tausende, ja, und dann auch Offizielle. Und vorhin Stimmung wurde angesprochen, ja, natürlich haben die Abstiegskonkurrenten da ein Problem mit, dass, ja, der VfL Bochum zwei weitere Punkte
genauso
bekommt, aber das
wär,
ist nun,
ja,
mal Sportrecht, um, ja, zu akzeptieren. Allerdings haben die Vereine wie Heidenheim, wie Kiel die Möglichkeit, auch in Berufung zu gehen. Das lässt die Rechts- und Verfahrensordnung des DFB zu, sodass also auch ihre Meinung dann in einem Berufungsverfahren gehört werden könnte, wenn sie es denn wirklich tun.
Mhm. Ja, es ist irgendwie ein Politikum geworden. Auch in den sozialen Medien total hitzige Diskussionen. Im Endeffekt können wir jetzt viel vermuten, viel drüber reden. Es wird juristisch geklärt werden.
Ja, den großen Aufschrei gab es ja nicht nur wegen des Urteils, sondern auch wegen der Äußerung von Arndt Zingler. Das muss man auch noch, ja, mal sagen, dem, ja, Dirk Zingler, dem, ja, Präsidenten von Union Berlin, der sich aus meiner Sicht in unsäglicher Weise geäußert hat. Wie gesagt, Union Berlin hat das gute Recht, in Berufung zu gehen. Hätte der VfL Bochum im anderen Fall wahrscheinlich auch gemacht. Aber er hat die falschen Worte gewählt. Er provoziert.
Kannst du es so grob wiedergeben?
Ja, er hat für mich entscheidend der Satz, er hat gesagt, zwar den Feuerzeugwurf verurteilt. Union Berlin hat den Täter ja auch ermittelt und mit einem Stadionverbot für, ja, 3 Jahre belegt, Anzeige läuft gegen ihn, also der Mann wird schon bestraft. Aber dann hat Zingler gesagt, der größere Skandal fand, ja, dann auf dem Feld und vor Gericht statt.
Genau.
Und diese Aussagen wiederum sind der noch größere Skandal.
Ja.
Also,
weil das, was Patrick
Drewes ja
gemacht hat, so darzustellen, als wäre das schlimmer als ein Idiot, der ein Feuerzeug wirft.
Aber
alles
nochmal dazu, was du gesagt hast, der VfL hätte das auch gemacht. Wir hatten ja das Beispiel, der VfL hat gegen Mönchengladbach, gegen die Spielwertung 2-0 für Mönchengladbach,
ja,
keinen Protest eingelegt.
Ja.
War ein anderer Fall.
Genau. Nee, es waren vergleichbare Fälle. Du kannst,
ja,
Beides Mal wurde einer getroffen und aus dem Verkehr genommen. Einmal der Linienrichter, einmal der Ding. Und deshalb, bitte.
Ist jetzt schwierig zu vergleichen, alles im Nachhinein. Mich noch interessieren würde, wäre eure Meinung. Kommentiert gerne, schreibt uns eine Mail, alles in der Folgenbeschreibung ersichtlich, wie das geht. Wir haben auch übrigens WhatsApp, gerne auch Sprachnachrichten da schicken. Wir müssen jetzt einmal ganz kurz noch tippen.
Tippspiel.
So, einmal mein Gott, jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht reden. Lesen. Plur. Ich glaube, es ist ein L. Ja, und Frau Holle 04 haben beide 28 Punkte im Tippspiel geholt. Damit kriegt ihr auch Schals zugeschickt.
Glückwunsch.
Zu gegebener Zeit. Glückwunsch. Genau, und wir gucken einmal, Mittwoch geht's ja direkt weiter, englische Woche, St. Pauli zu Gast an der Kastropa. Was gibt's da?
Ja, zum Glück geht's direkt weiter und es ist natürlich wieder einmal so eine Art letzte Chance für den VfL Bochum im Rennen zu bleiben. Also da muss ein Heimsieg her und ich denke, der VfL muss die starke Defensive von St. Pauli irgendwie überwinden und wird es auch schaffen, gewinnt 2-1.
Okay, gut. 3-1. Ich wollte auch 3-1 sagen. Dann sage ich 3-0. Ich setze einen drauf. So. Einfach mal zu Null spielen mal wieder. Wäre doch auch schön. So, dann wäre es das von uns für. Nee, für diese Woche ist ja gelogen. Für heute erstmal. In dieser Woche sehen wir uns noch. Und zwar am Donnerstag mit einer neuen Folge Inside VfL. Ich sage danke fürs Zuhören, Zuschauen und bis dahin. Macht's gut.
Tschüss. Danke, tschüss.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.